Der Business-Podcast ohne Glamour und ohne Filter, dafür mit Tiefgang. Nina Mrugalla und Nicole Barth lassen's auch mal knistern. Es geht um Führung, Change, Konfliktlösung, Vielfalt und Lernen. Jetzt eine Portion Knallbrause.
Schönen guten Tag, Nicole.
Hallo, Nina.
Ich möchte mit dir nochmal bei dem Thema Konflikte weitersprechen.
Ja, da haben wir ja letztens ganz intensiv drüber gesprochen. War ein tolles Gespräch. Aber das ist natürlich ein riesiges Feld. Da kann man ja noch an der einen oder anderen Stelle bestimmt tiefer einsteigen.
Ja, und es ist ja auch eine zwiegespaltene Diskussion. Ne? Ich habe ja schon auch die Meinung vertreten und nach wie vor stehe ich dazu, dass Konflikte bis zu einem gewissen Grad was Positives sind. Gerade aus der Rolle als Führungskraft auch etwas Wichtiges sind. Ich will die auch haben im Team. Also Reibung erzeugt Wärme.
Ja.
Und damit auch Energie. Aber es gibt natürlich einen Grenznutzen. Und wenn man an Konflikte kommt, wo Personen voreinander stehen, die nicht mehr lösbar werden, die verletzbar sind, dann kommen wir in so ein Spezialgebiet rein, nämlich Mediation. Und da würde ich gerne mit dir tiefer einsteigen.
Ja, das ist ein ganz interessantes Thema, spannendes Thema, was auch immer mehr zunimmt in den letzten Jahren. Also dieses Verfahren der Mediation rückt also in die Aufmerksamkeit. Das ist spürbar. Das erlebe ich halt auch, weil immer mehr Anfragen auch kommen und der Bedarf da ist, sich externe Unterstützung zu suchen.
Vielleicht starten wir nochmal so ein bisschen bei dir. Und zwar hast du eine Zusatzqualifikation zur Mediatorin. Wenn ich jetzt so durch die Stadt gehe und ich gucke auf verschiedene Türschilder, dann finde ich das ja nicht nur bei dir als Beraterin, sondern ich finde das ja zum Beispiel auch im Anwaltsbereich oder an anderen Stellen sozusagen. Vielleicht kannst du mir da erstmal so ein bisschen Einblick geben, wie wird man Mediatorin und an welchen Berufsgruppen hängt das typischerweise so dran? Kann man das so sagen?
Ja, können wir ja mal drauf gucken zusammen. Also bei mir war es so, dass ich viele, viele Jahre ja schon als Coach und Beraterin, als Trainerin tätig bin und ich sehr häufig in Kontakt war, auch mit Menschen, die in Konfliktsituationen waren. Also ich war in Unternehmen und wurde um Hilfe gebeten, wenn es in Teams geknatscht hat, wenn Führungskräfte an ihre Grenzen gekommen sind. Und da war ich immer auch schon eingebunden. Ich habe auch Trainings gegeben zum Thema Konfliktmanagement, weil ich heute auch darüber nochmal nachdenken würde, managt man Konflikte? Das ist auch so eine Frage. Aber das ist ein anderes Thema wieder.
Genau.
Gucken wir da mal genauer hin. Also habe ich dann entschlossen, eine Weiterbildung zu machen und mich zu qualifizieren. Und für mich war es sehr wichtig, dass es anders als beim Coaching, Coach, der Begriff ist ja nicht geschützt, das ist bei den Mediatoren anders. Es gibt also ein Mediationsgesetz, wo ganz klar festgeschrieben ist, wer sich zum Beispiel zertifizierter Mediator nennen darf.
Und du hast so eine Zertifizierung.
Ich habe so eine Zertifizierung, ja, das war mir ganz wichtig. Dafür braucht man dann halt eine bestimmte Ausbildung. Also für alle die das machen wollen, die sollten darauf achten, wirklich vorher auch mal in dieses Mediationsgesetz zu schauen und zu gucken, was gibt es da für Ausgangsvoraussetzungen. Und ich habe dann diese Ausbildung gemacht in Berlin damals, bin da in sehr gute Hände geraten und habe da sehr von profitiert, einfach so ein strukturiertes Verfahren zu erlernen. Natürlich habe ich im Vorfeld schon Menschen begleitet in Konfliktsituationen, aber das waren Dinge, die ich, sag ich mal, oft auch aus einer Intuition heraus getan habe, mit meinem Hintergrund halt aus der Teamentwicklung, aus der Beratung, aus dem Coaching. Bei der Mediation ist es so, dass wir praktisch ein ganz strukturiertes Verfahren haben und da kann sich letztendlich dann auch jeder Kunde drauf verlassen, der eine Mediation bucht bei einem zertifizierten Mediator, dass er dann entsprechend auch dieses Verfahren einsetzt.
Ja, kannst du mir mal so ein, also wenn ich dich jetzt ansprechen würde als Führungskraft und sage, ich habe einen Konflikt im Team oder ich habe selber einen Konflikt mit einer Person, was wäre dann der Unterschied, wenn ich dich als Mediatorin anspreche, anstatt als Coach?
Also wenn ich zum Beratungsgespräch dann gehe zum Kunden, dann gucke ich natürlich immer auf die Situation drauf. Wir analysieren erstmal die Situation. Und dann gucken wir, ist überhaupt die Mediation das richtige Mittel der Wahl? Weil vielleicht ist es ein ganz anderes Thema. Vielleicht gibt es da eine Frage im Führungsverhalten der Führungskraft. Also es geht gar nicht darum, jetzt in einem Konflikt zu vermitteln, sondern hier braucht vielleicht jemand Kompetenzen. Oder wir befinden uns im Bereich der Teamentwicklung. Mhm. Also wirklich erstmal auseinander zu klamüsern, um was geht's jetzt eigentlich? Und dann zu gucken, ist die Mediation das Mittel der Wahl? Und da analysiere ich natürlich im Vorfeld mit dem Kunden auch, wie gestaltet sich der Konflikt? Auf was für einer Eskalationsstufe befindet sich der Konflikt? Braucht es jemanden von außen, der interveniert? Welche Rolle kann eine Führungskraft auch selber spielen? Inwieweit können die beiden Konfliktparteien auch alleine sich ihres Themas annehmen? Also da gilt es drauf zu gucken und da gut zu analysieren. Ja,
das heißt, wenn ich jetzt ein Thema hätte, beispielsweise mit jemandem aus meinem eigenen Team, ich hätte einen Konflikt und mein erster Angang wäre zu sagen, wunderbar, ich buche dich sozusagen als Mediatorin dazu, dann sind wir aber nach wie vor noch in so einer Phase, wo wir uns wo du mich auch beraten könntest und sagen würdest, Mensch, Nina, weißt du was? Das ist eigentlich ein Thema, da braucht es noch keinen Externen, der da unterstützt, aber du würdest mich vielleicht unterstützen, wie ich in so ein Gespräch reingehe. Das wäre dann hätte nichts mit Mediation zu tun.
Das wäre ein Coaching dann.
Genau.
Ne? Genau. Dann würde ich dich dabei unterstützen, eine Strategie zu entwickeln, Ziele zu formulieren. Was willst du erreichen mit den Gesprächen? Ja. Und dann ist es kein Fall für eine Mediation. Ja. Dann ist es ein Coaching.
Jetzt ist ja schon die Situation so in manchen Unternehmen, je nachdem, wie sie so ein bisschen auch kulturell geprägt sind, wenn man schon sagt, ich hole mal einen Coach rein, dann wird es ja schon manchmal eng. Wenn ich sage, da gibt es einen Konflikt. Da wird es schon noch ein bisschen enger nach dem Motto, was ist denn da los? Und wenn ich dann die Krönung als Krönung sage und jetzt machen wir eine Mediation, dann hat man das Gefühl, man hat so ein bisschen so einen Schatten über sich, was ist denn da los? Das ist das eine, darauf will ich aber gar nicht hinaus, sondern es ist, glaube ich, noch mehr Unsicherheit da, was es eigentlich wirklich ist und was dahinter passiert. Und meine Frage ganz konkret ist, kannst du mal so ein bisschen den Deckel lüften und sagen, wenn so ein Mediationsprozess beginnt, was passiert da eigentlich hinter den verschlossenen Türen?
Ja. Ja, kann ich sehr gerne tun. Das ist ja, was du beschreibst, ist ein ganz gängiges Phänomen. Es ist auch so, dass zum Beispiel Kunden dann gar nicht möchten, dass ich ins Unternehmen komme, sondern die viel lieber zu mir ins Büro kommen und sagen, ja, wenn sie dann da ins Haus kommen und nachher kennt sie jemand und kennt ihre Rolle und so weiter, ich komme lieber zu ihnen ins Büro. Und auch die Beteiligten, die Konfliktparteien, die oft das gar nicht wollen, dass sie mit mir gesehen werden. Also das ist, deine Wahrnehmung trügt da nicht, sondern das ist wirklich so, dass das momentan wirklich noch so ist, dass das ja ein großes Tabu ist an vielen Stellen. Was passiert? Also als erstes gibt es ja irgendeinen Auftraggeber. Das ist in der Regel, das ist eine Führungskraft, die entweder eine Konfliktsituation im Team mitbekommt, sieht, da gibt es zwei, die aneinander geraten sind, oder die Führungskraft ist unter Umständen selber involviert.
Kann auch sein, ne?
Kann auch sein. Genau, dann wird als erstes geguckt, was ich gerade schon mal sagte, ist überhaupt Mediation das geeignete Mittel der Wahl? Wenn wir zu dem Schluss kommen, ja, das ist so, das kann helfen, das ist ein gutes Instrument für die Situation, dann finden als erstes erstmal Einzelgespräche statt. Also was mir immer wichtig ist, dass man im Vorfeld mit beiden Seiten persönlich unter vier Augen spricht.
Wie lange ist so ein Einzelgespräch? Kannst du das so, hast du so einen Erfahrungswert?
Ja, ungefähr eine Stunde, kann man schon sagen. Braucht es, damit ich mir auch einen Überblick verschaffe und auch ein Gespür für die Situation und für die einzelnen Parteien bekomme.
Ja.
Also wir sprechen jetzt hier von einer klassischen Mediation, wo zwei Konfliktparteien...
Du sprichst auch von Parteien wirklich in dem Moment,
ja?
Ne?
Ja. Es gibt natürlich genauso gut auch Teammediation zum Beispiel, wo ganze Teams involviert sind. Da muss man natürlich immer schauen, ist das überhaupt möglich, im Vorfeld mit allen einzeln zu sprechen? Das ist manchmal gar nicht so einfach möglich, wenn man große Teams hat, wo vielleicht 15 Leute arbeiten. Dann kann es sein, dass ich einzelne Personen dann da raushole, wo man auch guckt, was sind so Meinungsbildner in Teams. Da spreche ich dann mit den Führungskräften im Vorfeld und sage, wen würden Sie mir empfehlen als Gesprächspartner? Und sage dann vielleicht, ich spreche mit 4 oder 5 Leuten. Das wäre in einem Team dann so der Fall. Aber wenn wir jetzt erstmal davon ausgehen, dass wir sagen, 2 Personen, dann spreche ich mit jeder Person. Und was dann wichtig ist, ich erkläre auch in diesem Gespräch das Mediationsverfahren, also was sind die einzelnen Schritte. Und dann brauche ich das Einverständnis, weil das sind die goldenen Regeln im Grunde der Mediation, dass es immer freiwillig ist. Also ich kann nicht als Führungskraft hingehen und sagen, so, du gehst jetzt mal morgen in eine Mediation, die Frau Barth kommt, bitteschön. Mhm. Ne, ich möchte, dass das hier endlich vom Tisch kommt. Das geht nicht, sondern es beruht auf Freiwilligkeit, es beruht auf Vertraulichkeit. Das sind ganz wichtige Säulen, und auch die Verschwiegenheit ist ein wichtiger Teil, den ich einmal zusichere, natürlich als Mediator. Ich bin der Verschwiegenheit verpflichtet. Mhm. Das ist übrigens auch Teil des Mediationsgesetzes, ganz klar festgeschrieben. Was ich allerdings auch tue, ist, dass ich innerhalb des Mediationsvertrages, das wäre nämlich der nächste Schritt, dass ich mit den beiden Konfliktparteien einen Mediationsvertrag schließe. Und auch dort lasse ich mir die Verschwiegenheit der beiden Parteien zusichern.
Also es hat überhaupt nichts mit einer Honorarvereinbarung oder Ähnliches zu tun, sondern es ist wirklich eine Klärung für diesen Prozess, wie man miteinander arbeitet. Und du lässt dir nochmal bestätigen, was der Rahmen ist, wenn du in diese Mediation einsteigst. Also Vertraulichkeit ist eins. Und Vertraulichkeit heißt aber auch allen gegenüber. Also wenn ich dein Auftraggeber wäre, wärst du auch mir gegenüber verschwiegen.
Das wird im Vorfeld genau besprochen. Im ersten Schritt ja. Mhm. Grundsätzlich erstmal ja. Der Auftraggeber zahlt. Das wird auch im Mediationsvertrag vereinbart. Aber er hat erstmal kein Anrecht darauf, Inhalte geliefert zu bekommen. Das könnte allerdings Teil des Mediationsvertrages sein, dass ich zum Beispiel innerhalb der Mediation mit den beiden Medianten bespreche, was wollen wir auch kommunizieren an eine andere Stelle. Weil das kann ja auch Teil der Lösung sein, dass wir gewisse Wünsche an eine Führungskraft formulieren. Und dann wird das aber schon im Vertrag praktisch so formuliert, dass sich, wenn alle darauf einigen, was weitergereicht wird an Informationen.
Also du sprichst mit jeder Person, mit jeder Partei, wie du gerade gesagt hast, eine Stunde. Dann kommen die Parteien mit dir zusammen.
Genau. Ja. Und da gibt es dann ganz unterschiedliche Formate. Man muss ja auch immer gucken, was lässt sich auch gut in den Arbeitsalltag integrieren. Mein Favorit ist wirklich, dass man einzelne Sitzungen macht von circa 1,5 bis 2 Stunden.
Also das heißt aber auch, der Mediationsprozess ist nicht das eine klärende Gespräch, sondern es ist offensichtlich etwas, wo man mehrfach immer wieder in verschiedenen Schritten an diesem Thema miteinander arbeitet.
Ja, also es kommt natürlich auf den Grad der Eskalation auch an. Ich habe durchaus Mediationssitzungen gehabt, die auch schon nach 2 Stunden beendet waren, wo man sehr schnell festgestellt hat, da gab es vielleicht ein Missverständnis und man konnte sehr schnell eine Ebene finden, wo man weitergedacht hat, Lösungen formuliert hat, sich auf Dinge geeinigt hat. Aber das ist eher die Ausnahme, das muss man auch dazu sagen. Weil oft, wenn wir mal so auf Konfliktsituationen draufschauen, haben die sich ja häufig über Jahre manifestiert. Also es fängt mal irgendwann mit irgendeiner Situation an und dann wird das miteinander so langsam schwierig und dann ist man vielleicht mal mehr gereizt und dann fällt mal ein blödes Wort und dann wird das immer intensiver. Und oft gehen da zum Teil Jahre ins Land, bevor eine Führungskraft sagt, so jetzt brauchst du jemanden von außen. Das ist an sich schade, weil dann braucht es oft auch geraume Zeit, bis dann wirklich auch Themen aufgearbeitet sind.
Na, ich stelle mir das vor wie eine Wunde, die so ein bisschen, was verkrustet ist letzten Endes oder auch irgendwie vernarbt ist und ähnliches. Und das muss man jetzt Stück für Stück wirklich anfangen um sozusagen an diesen Kern zu kommen, um das auszuräumen, um miteinander ins Gespräch zu kommen, um irgendwie Lösungen zu finden, um sich überhaupt erstmal darauf einlassen zu können. Und selbst wenn ich das dann wieder kann, brauche ich ja auch wieder eine Zeit, um mit dieser Person in einen Alltag zu kommen, könnte ich mir vorstellen. Je schwerwiegender das ist, länger ist auch diese Ausgleitphase wahrscheinlich. Ja. Bis hin zu vielleicht, gibt es auch eine Grenze, bis wohin ich wirklich wieder in Kontakt komme.
Ja.
Nach der Klärung, oder?
Ja. Das ist natürlich auch immer ein wichtiger Punkt zu gucken. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen in dieses Auftragsgespräch, zu schauen, an was für einer Stelle befinden wir uns in einem Konflikt. Man spricht so schön, es gibt einen Point of No Return in Konflikten. Mhm. Also wenn der Konflikt schon so weit eskaliert ist, dass es fraglich ist, ob man überhaupt wieder einen Status erreicht, wo zwei Leute wirklich gut miteinander arbeiten können. Und das ist auch was ich abkläre im ersten Gespräch auch. Weil ich habe gerade gesagt, Freiwilligkeit natürlich, aber es gilt auch zu erfahren, glaube ich auch daran, dass dieses Verfahren Sinn macht und dass wir erfolgreich sind zusammen. Und wenn von Anfang an die Aussage kommt, ich kann mich zwar hier hinsetzen, aber es wird sowieso nichts ändern. Und am liebsten möchte ich mit der Person überhaupt gar nicht mehr zusammenarbeiten. Und wenn die nicht geht, dann bin ich weg. Also wenn solche Aussagen kommen, dann muss man sich auch fragen, ob Mediation an der Stelle noch Sinn macht oder ob man nur Zeit und Geld verbrennt an der Stelle. Ne?
Das ist ja für mich auch die Frage. Also was gibt es für Mediationen, die du ablehnst? Hier würde ich jetzt eher sagen, hier hast du eine Empfehlung zu sagen, ich kann das nicht über eine Mediation retten. Da versucht man dir so ein Stück weit, vielleicht auch, also versucht man eine Lösung einzukaufen, was aber gar nicht mehr zu lösen ist. Mhm. Und der Mediator wird es nicht kitten können. Das ist ja keine heilenden Kräfte in dem Sinne, sondern einfach eine hohe methodische Kompetenz. Was gibt es noch für Dinge, wo du sagst, da redest du von der Mediation ab? Oder was gibt es auch für Kontexte, wo du sagst, dafür stehe ich nicht zur Verfügung? Weil du gibst natürlich, finde ich zumindest, deswegen ziehe ich da auch den Hut vor, dass du dich da so spezialisiert hast, gibt es natürlich auch viel rein von dir als Person. Also muss ja eine hohe Auffassungsgabe haben, die Dinge, also dieses zuzuhören und sich wirklich auf diese Person so stark einzulassen, finde ich, ist auch eine hohe Anstrengung.
Mhm. Anstrengend ist das. Das empfinde ich auch so. Also wenn ich eine Mediationssitzung habe, manchmal habe ich auch Mediationssitzungen, die dauern einen halben Tag zum Beispiel mit einer Pause zwischendrin. Wenn ich so einen Termin habe, dann brauche ich danach nichts anderes mehr. Also da merke ich, da bin ich so konzentriert in diesen Situationen wirklich zuzuhören, die ganzen Empfindungen, Schwingungen, Sichtweisen aufzunehmen, dass ich dann auch wirklich gebügelt bin danach. Ja. Und das spiegelt einfach wieder, wie konzentriert man einfach ist als Mediator in so einer Situation. Was besonders herausfordernd ist, ist natürlich auch das Thema der Allparteilichkeit. Also das heißt, ein Mediator, also man geht davon aus, niemand ist objektiv. Objektiv ist niemand. Das geht immer durch unseren Filter der Wahrnehmung und wir haben Erfahrungen gemacht, sind sozialisiert und das prägt uns. Allparteilich heißt, dass der Mediator beiden Seiten gleichermaßen zur Verfügung steht und beide Seiten gleichzeitig auch unterstützt und stärkt.
Kann ich dann Auftraggeber sein und eine Partei gleichzeitig?
Ja, Auftraggeber ja, aber was ich zum Beispiel auch nicht tun würde, wäre, wenn ein Klient von mir zum Beispiel ein Coachee sagt, den ich schon über Jahre betreue, ich habe hier jetzt eine Konfliktsituation, jetzt möchte ich gerne, dass Sie als Mediator mit da reingehen. Das würde ich nicht machen, weil ich dann einfach zu nah an der Person bin. Ja. Ich würde im Freundeskreis nicht mediieren, in der Familie würde ich nicht mediieren. Also überall da, wo ich auch nah dran bin an den Personen, wo es Sympathien gibt, wo es eine Vertrautheit gibt. Deswegen finde ich es auch immer schwierig. Es gibt zum Beispiel auch Unternehmen, die sich eigene Mediatoren ausbilden lassen. Und halte ich für schwierig, weil gerade dieser Punkt, es kommt jemand von außen rein, oft die Türen öffnet. Ja, dann kann ich offen sprechen. Da ist jemand, der hat keine eigenen Interessen, sondern der unterstützt einfach mit dem Verfahren, mit der Methode und dann setzt er sich wieder ins Auto und fährt wieder.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Aber so nochmal so ein bisschen zum Thema, ich weiß gar nicht, ob es Abgrenzung ist, aber ich habe mir so als Stichwort Selbstfürsorge nochmal aufgeschrieben. Mhm. Also wenn du sagst, du hast einen halben Mediationstag hinter dir, kann ich mir auch vorstellen, dann muss man erstmal wieder ein bisschen Abstand haben oder man ist auch einfach kaputt, weil das eine sehr intensive Arbeit ist. Ich kenne das aus meinen Beratungsprojekten so, die sind ein bisschen anders gelagert, aber wenn ich so ganz intensive Workshops hatte oder ganz intensive Coachings habe, dann brauche ich irgendwie für mich auch Zeit, um mich so ein bisschen zu entladen oder so ein bisschen auch zu entrollen wieder aus meiner professionellen Beratungsrolle. Also entweder ist das eine Supervision, die ich mir irgendwie reinhole, oder es ist einfach nur ein Ausgleich, wo ich für mich im Grunde erstmal freie Zeit blocke, auch direkt nach so einem Termin, dass ich einfach wieder weiß, ich komme selber wieder in so eine Balance und kriege auch wieder Abstand zu so einem Thema.
Ja.
Wie machst du das?
Ja, also für mich ist es auch wichtig, ich habe gar nicht diesen Drang, dann großartig darüber zu sprechen an diesem Tag, über Dinge, die mir widerfahren sind, sondern ich rede dann eher weniger, also besinne mich eher auf meine Themen und meine Dinge, die dann an dem Tag für mich noch wichtig sind. Supervision ist natürlich ein Thema, wo ich mir auch immer wieder zwischendurch eine Supervisorin leiste, wo ich mich auch selber in meiner Rolle reflektiere und gucke, wie es mir damit geht. Mir ist es jetzt über die Jahre wirklich gut gelungen, da auch eine, professionelle Distanz aufzubauen. auf der einen Seite eine professionelle Nähe zu haben, weil ich natürlich nah am Klienten sein will in dem Moment, aber auf der anderen Seite auch eine professionelle Distanz, um mich selber halt auch zu schützen. Und das gelingt mir ganz gut. Ich glaube auch, dass da die vielen Berufsjahre im Vorfeld als Coach und als Berater da hilfreich waren. Ich wüsste nicht, ob ich mit Mitte 20 diesen Job schon so hätte machen können. Das muss ich auch sagen.
Mhm. Ja, ich glaube nicht mehr. Also wenn ich jetzt auf mich gucke und ich würde überlegen, wen würde ich fragen, bräuchte, glaube ich, auch jemand, der eine gewisse, ja, ich sag mal, Lebenserfahrung hat oder auch eine gewisse Abgeklärtheit, einfach, ne, auf manche Dinge sich nicht so anzünden zu lassen, nicht so drauf zu reagieren, weil ich einfach eine gewisse Routine habe für manche Dinge, schon eine ganze Menge gesehen habe. Letzte Frage für mich noch. Wir haben jetzt alle diesen Digitalisierungsbooster erlebt, die letzten Monate, bald jährt es sich oder hat sich gejährt. Und ich weiß, dass wir am Anfang der Pandemie haben wir uns ja auch zusammen auf den Weg gemacht und digital alles Mögliche ausprobiert. Und ich habe noch im Ohr, dass du sagst, und das mache ich nicht digital. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass du so ein Stück weit deine Erfahrung gesammelt hast oder dass es eben auch Situationen gibt, wo man sagt, es ist das Schlechteste und trotzdem ist es besser, als gar nichts zu machen. Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen? Zu deiner Erfahrung und auch deine Empfehlung vielleicht? Ja.
Ich finde es wirklich eine extreme Herausforderung, das digital zu tun. Ja. Aber es ist natürlich so, wie du sagst, wenn die Alternative ist, gar nichts zu tun, das ist auch keine Alternative. Option. Nein, ne, ist keine Option. Auf der anderen Seite muss man sich bewusst sein, dass es natürlich den Prozess erschwert. Mhm. Es ist so. Es ist eine andere Energie, einfach ob ich am Bildschirm bin. Es ist für mich als Mediator auch schwieriger. Ja. Ich weiß nicht, wie es andere Kollegen sehen, habe ich mich auch noch gar nicht mit anderen Kollegen drüber ausgetauscht. Aber mir fehlen halt Kanäle. Zum Beispiel alleine das Thema Körperspannung. Mhm. Ich sehe sofort, wenn manche Worte fallen, wenn sich bei jemandem anders da was verändert, wenn ich merke, der ist angespannt, der fasst den Stuhl anders an. Das sind ja so viele Signale, die ich aufnehme als Mediator. Und das geht mir verloren in so einem Setting, was digital abläuft. Und das kann ja vielleicht auch ein Schritt sein, dass man sagt, okay, man geht erstmal in so ein digitales Format und vielleicht hat man an irgendeiner Stelle dann nochmal die Möglichkeit, persönlich in Kontakt zu kommen. Wie gesagt, es ist keine Option, nichts zu tun, aber es birgt einige Hindernisse. Das ist meine Erfahrung.
Ja, glaube ich auch. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ähnlich wie ich mir, wenn ich jetzt eine Mediation oder überhaupt, wenn ich ein anspruchsvolles Gespräch mache, suche ich mir einen Raum. Und ich weiß, in deinem Büro steht ein runder Tisch, ganz bewusst sozusagen, der eben nicht Grenzen hat und ausgrenzt sozusagen, sondern der eher Verbindung schafft miteinander. Also was schaffe ich mir für einen Raum? Er ist ruhig, ich gucke auf das Tischsetting, ich schaue, wie ich sitze, wie die Personen miteinander in Kontakt sein können und ähnliches. Und die Frage, ich sage immer, und wie übersetze ich das jetzt digital? Also was schaffe ich eigentlich, wie kann ich Atmosphäre noch beeinflussen, digital in der Art und Weise, wo und wie ich mich hinsetze, wenn ich jetzt eine dieser Parteien bin? Also vielleicht ist es sowas, wie ich zeige irgendwie mein Umfeld, wo ich gerade sitze, damit der andere oder die andere eben auch weiß, was spielt sich sozusagen in dem Raum noch so ab oder eben auch nicht. Also wie kann ich das größtmögliche Maß an Vertraulichkeit sozusagen auch sicherstellen oder auch an Zugewandtheit sicherstellen? Sitze ich am Küchentisch in einem offenen Haus oder kann ich einmal die Kamera 360 Grad schwenken und zeige, ich bin in einem ruhigen Raum letzten Endes und die Türen sind geschlossen oder der Raum hat nur eine Tür und ich weiß, was nebenan passiert oder ähnliches. Ja. Sowas stelle ich mir halt vor.
Genau. Dass man einen geschützten Raum hat, dass man das deutlich macht, auch zeigt, auch zum Beispiel, was ist so ein kleines Signal, aber dass ich zum Beispiel dann konsequent auch mit Headset arbeite. Ja. Also nur ich höre das, was da gesprochen wird. Und selbst wenn jemand reinkäme, er könnte es nicht hören. Ja, das ist zum Beispiel so ein Signal, was mir auch wichtig ist, dass ich das auch abfrage, wie das Setting jeweils bei den einzelnen Parteien ist. Auch, dass man sich mehr Zeit nimmt, um warm zu laufen, sage ich mal. Es braucht digital deutlich mehr Zeit. Also, dass man für die einzelnen Sichtweisen sich mehr Zeit nimmt, die einzuholen. Das ist einfach spürbar. Das ist was anderes, als wenn man am runden Tisch sitzt.
Ja. Ja. Herzlichen Dank. Ja, mal schauen, ob wir irgendwie auch nochmal in diesem Kontext miteinander was zusammen machen. In welcher Konstellation auch immer. Ich bin gespannt.
Das ist schön, Nina. Danke für deine Fragen.
Danke fürs Gespräch.